noch nicht allzu lange her, da reichte es, Ingenieurin oder Ingenieur zu sein, um nach dem Rosinenprinzip Arbeit zu finden. Man konnte sich die gewünschte Stelle herauspicken. Junge Menschen wählten ihr Ingenieurstudium nach Interesse, wohl wissend, dass es klappen wird. Händeringend gesucht, hieß es allenthalben von Arbeitgebern. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, warum das so ist und welche Folgen das für Karrieren haben kann. Das mit dem genauer hinschauen möchte ich heute gemeinsam mit René Gruner machen. René ist MINT-Experte, MINT-Bereichsleiter bei HAYS, der Personalberatung und Vermittlung für Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja, und damit begrüße ich euch zum Karriere-Podcast Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Am Mikrofon hört ihr Wolfgang Schmitz. Und natürlich ganz herzlich begrüße ich unseren heutigen Gast. Hallo René, schön, dass du dabei bist.
Hi Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Gut, fangen wir an. Ja. Ich habe eben davon gesprochen, dass sich der Arbeitsmarkt für IngenieurInnen gewandelt hat. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren, dass das Fakt ist, oder?
Absolut. Also wir sehen uns heute in einem ganz anderen Markt gegenüber, als es noch vor 4, 5 Jahren war.
Der aktuelle HAYS-Fachkräfteindex besagt, dass die Nachfrage nach Fachkräften in Deutschland im ersten Quartal 26 gegenüber dem Vorquartal um 26 Prozentpunkte gestiegen ist. Speziell im IT-Bereich registrierst du bzw. HAYS eine deutliche Belebung. Das liest sich doch eigentlich ganz gut und lässt uns doch eigentlich frohgemut in die Zukunft schauen. Du lachst ja, schon leicht. Wo ist der Haken an der Sache?
Also es gibt einen kleinen Haken, definitiv. Also grundsätzlich liest sich das schon erstmal gut, weil Plus bedeutet ja erstmal was Positives, ne? Das ist ja klar. Man muss aber sehen, dieser Anstieg kommt von zwei Haupteffekten, die wir am Markt sehen. Zum einen hatten wir im Q4, also in dem Vorgängerquartal, kommen wir von einem sehr, sehr niedrigen Niveau, ne? Das damals sehr stark geprägt war von Einstellungsstopps, Budgetkürzungen, Projektpausen, ne, die letztendlich das Level schon mal von vornherein im Q4 relativ gering gemacht haben. Zum anderen sehen wir aktuell eher eine Verschiebung, eine strukturelle Verschiebung der Nachfragesituation. Ne? Es gibt einzelne Boom-Branchen, die extrem nach vorne greifen. Wenn ich zum Beispiel ganz klar die Themen Infrastruktur, Energie, ne, Energiewandel oder auch die Baunahmenbranchen sehe, die haben deutlich zugelegt, ja, während es nach wie vor immer noch Branchen gibt, die sicherlich stark unter Druck sind, wie Automotive, was ja sehr bekannt ist hier in Deutschland. Also wir können hier noch nicht von einem allgemeinen Aufschwung als solches sprechen, sondern eher eine strukturelle Verschiebung der Nachfrage.
Das sind ja anscheinend die Branchen, Maschinenbau, Automotive, in denen Deutschland jahrelang das Sagen hatte. Ja. Sind das die klassischen Ingenieurbranchen, die darunter leiden unter der Entwicklung?
Also grundsätzlich ist das sicherlich schon ein großer Bereich, ne, in Deutschland, ne. Wir sind das Land der Ingenieure. Wir haben einen sehr, sehr starken Maschinenbau, und einen, Automotive war als eines der stärksten Branchen überhaupt im Engineering, in Deutschland steigt. Natürlich leiden diese Branchen, ne, aber wir sehen diese Branchen auch sehr, sehr stark in der Transformation. Maschinenbau ist ja auch stark in dem Thema Energie verhaftet, ne? Also neue Energieerzeugungsmodelle, Wasserstofftechnologien etc., wo Maschinenbau sehr, sehr stark reinkommt. Wir sind halt in einer starken Transformation. Da muss investiert werden, um in Zukunft wieder auch in diesem Branchenwachstumssegment und Signale zu sehen.
Kann man sagen eigentlich, dass die Zeit des Arbeitnehmermarktes vorbei ist? Wir haben jahrelang davon geredet, dass die Arbeitnehmer das Sagen haben. Wie siehst du das?
So kann man es nicht sagen. Also es ist definitiv nicht per se oder pauschal vorbei, aber es hat sich segmentiert. Ja, wir haben, ich sag mal, auf der einen Seite generalistische Rollen, austauschbare Rollen, ja, vielleicht auch juniorige Rollen. Das können wir schon ganz klar sagen, dass der Arbeitnehmermarkt nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist, dass da schon die Arbeitgeber auf einem viel größeren Spektrum wählen können. Aber wenn wir in Spezialisierungen reingehen, ne, Top-Profile, Engpassrollen, die wir am Markt sehen. Ich nenne nur Schlagwörter Cybersecurity, KI, neue Energietechnologien. Da gibt es noch nicht so viele Spezialisten auf den Markt. Da sind wir noch ganz klar im Arbeitnehmermarkt. Da können ganz klar die wenigen Spezialisten diktieren, was Phase ist.
Ich habe die ganze Zeit über den, die ganze Zeit, also bis jetzt über den Arbeitsmarkt in Deutschland gesprochen. Gibt es den auch oder gibt es in den einzelnen Regionen verschiedene Entwicklungen?
Also den klassischen Arbeitsmarkt als solches gibt es nicht. Dazu haben wir in Deutschland einfach zu heterogene Ausprägungen in den Regionen und in den Branchen. Ja, wir haben verschiedene Cluster, ne? Wenn ich zum Beispiel in München die süddeutsche Region angucke, ne? Sehr tech-getrieben, während wir in Norddeutschland sehr stark im Energiesektor, gerade Windkraft etc. unterwegs sind und in Ostdeutschland sehr stark in der fertigen Industrie und dann zusätzlich in den einzelnen Regionen gibt es unterschiedliche Cluster. Das heißt, wir können jetzt nicht pauschal sagen, gewisse Trends, positive, negative Entwicklungen gelten global für den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt gleichermaßen, sondern das ist schon unterschiedlich in den Regionen, in den einzelnen Clustern.
Wir leben in einer Zeit einer großen Veränderungsdynamik, in der die Unternehmen allerdings jetzt momentan, so zumindest hat man so den Eindruck, sehr zurückhaltend sind. Ist das der richtige Weg oder sollte man gerade in dieser Zeit der Transformation eigentlich investieren, also jetzt nicht nur in Maschinen, sondern auch in Köpfe? Wird da zu wenig getan oder kannst du das Verhalten der Unternehmen per se und umfassend nachvollziehen?
Also ist beides richtig, ne? Also zum einen kann ich eine gewisse Vorsicht verstehen, weil wir in Summe von drei Hauptgründen sprechen, warum Investitionen gerade in Unternehmen, das sind zum einen die makropolitischen Gründe oder Makrounsicherheiten. Ne? Wir sehen gerade geopolitisch natürlich auch nicht alles sehr stabil. Wir haben steigende Energiepreise, die Zinsen sind sehr hoch. Gerade in Deutschland auch eine enorm starke Regulierung, gerade in einzelnen Branchen, die natürlich schon auch hemmen in Investitionen. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, Punkt zwei, wir haben über die letzten Jahre, kommen wir in der Kostenrealität an. Ne? Personalkosten sind in den letzten Jahren massiv gestiegen nach der Corona-Zeit. Das heißt, heutzutage ist es natürlich für Unternehmen deutlich teurer, Personal anzustellen. Und auch in den Jahren nach Corona 2021 haben wir häufig, ich sag mal, zu proaktiv eingestellt. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, zu vorsichtige Unternehmen werden die Verlierer der Zukunft sein. Ne? Also es ist nicht richtig per se einfach Einstellungen zurückzuhalten, ne? Sondern man muss eher, ich glaube, wichtig ist, dass wir gezielt investieren, dass wir Transformationen dort, wo sie notwendig sind, aktiv anstoßen und begleiten. Und da müssen Unternehmen auch mutiger sein.
Wie sollte ich mich denn als Ingenieur verhalten, der auf Jobsuche ist? Soll ich sagen, ja, den Unternehmen geht's nicht so dolle, da muss ich Rücksicht drauf nehmen, also schränke ich mich ein bisschen ein, was meinen Verdienst angeht?
Auch hier wieder ganz schwierig, ne, eine Pauschalaussage zu treffen. Ne? Ich kann nur wiederholen, was ich vorher gemeint habe. Je spezialisierter man ist, desto mehr hat man natürlich die Möglichkeit auch, ich sage mal, Forderungen zu stellen. Ist man in austauschbaren Rollen unterwegs, wo man eher über generalistisches Know-how verfügt, ist man sicherlich auch schneller ersetzbar. Da sollte man ein Stück weit schauen. Aber grundsätzlich würde ich erstmal bei mir selber schauen, was ist mir wichtig. Ne? Wenn ich ein Ingenieur bin und gewisse Entwicklungsperspektiven sehe, muss ich mich selber fragen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und dementsprechend muss ich auch handeln.
Damit wären wir bei dem Thema Richtung. Ich habe mich vor kurzem mit einer jungen Ingenieurin unterhalten, die ihren Master in Maschinenbau gerade gemacht hat und die sagt, ich schreibe eine Bewerbung nach der anderen und ich kriege nur Absagen. Was rätst du ihr? Soll die am Ball bleiben und weitermachen, weiterschreiben, schreiben, schreiben oder soll die mal über die Richtung nachdenken?
Also definitiv, ist ein gutes Beispiel übrigens, Wolfgang, Maschinenbau. Also wenn man jetzt zum Beispiel Maschinenbau ist, eine sehr breit angelegte Fachrichtung, ne? Wenn man diese jetzt ohne wirkliche Spezialisierung durchführt oder Praxiserfahrung, hat man es natürlich am Markt deutlich schwieriger. Also mein Rat wäre, während des Studiums schon sehr früh in die Praxis einzutauchen, Werkstudententätigkeiten zu suchen, Projekttätigkeiten zu suchen, um wirklich den Lebenslauf mit praktischen Erfahrungen anzureichern, weil Unternehmen immer mehr Problemlöser suchen. Und Problemlöser erkennt man dadurch, dass sie schon Praxiserfahrungen haben. Ich würde das Profil weiter stärker schärfen, ja, und vermutlich über solche Wege wie zum Beispiel Werkstudententätigkeiten, Projekttätigkeiten den Eintritt in den Markt suchen. Aber definitiv dranbleiben.
Wenn die Unternehmen selektiv suchen, heißt das, das hast du gerade angedeutet, die suchen in erster Linie ältere Ingenieurinnen und Ingenieure. Ist das so?
Naja, älter würde ich jetzt nicht sagen, erfahren. Ne? Also es geht erstmal darum, dass man eine gewisse Erfahrung hat. Unternehmen, ich habe es vorhin schon erwähnt, sehen sich natürlich dem gegenüber, dass die Personalkosten massiv gestiegen sind. Ne? Und man stellt mittlerweile deutlich selektiver ein. Das heißt, ich brauche Mitarbeitende als Unternehmen, die schnell produktiv sind, die schnell diese notwendigen Transformationen, die wir in verschiedenen Branchen brauchen und benötigen, schnell umsetzen können. Ne? Dafür wird man natürlich in erster Linie erstmal schauen, haben wir Ingenieurinnen und Ingenieure, die schon über entsprechende Erfahrungen verfügen.
Okay. Ich hatte eben das Thema Gehalt angesprochen. Hat sich denn da in den vergangenen Jahren schon was eine Trendwende ergeben, dass Ingenieure oder Ingenieurinnen sich vielleicht auch mit weniger begnügen oder ist das noch nicht eingetreten?
Ja, es kommt drauf an. Wir kommen natürlich von einem relativ hohen Niveau und wir sehen ja auch, ich sag mal, in der Makroebene, dass natürlich auch die Kosten, Lebenshaltungskosten weiter gestiegen sind. Ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir wirklich über eine Kehrtwende per se sprechen können, insbesondere in eng eingegrenzten Kompetenzfeldern, die nach wie vor sehr, sehr stark gesucht werden. Da wird definitiv aus meiner Sicht auch die Entwicklung des Lohngefüges weiter nach oben gehen. Aber eben ersetzbare Profile, ne, die KI drückt in verschiedenen Branchen rein, ne, es werden verschiedene Aufgabenbereiche schon von digitalen Medien übernommen. Da sehen wir uns natürlich schon ganz klar gegenüber, dass Lohn- und Gehaltsgefüge stark unter Druck sind.
Wir reden von der Transformation und von rasanten Entwicklungen. Und davon rede ich jetzt, dass vor allen Dingen auch junge Ingenieurinnen und Ingenieure, die aus den Hochschulen kommen oder die wenig Berufserfahrung haben, natürlich schon darauf achten, ob ein Unternehmen in Weiterbildung investiert. Siehst du da auch eine gewisse Zurückhaltung seitens der Unternehmen?
Ja, ich sehe eine Zurückhaltung dahingehend, dass es nicht mehr in der breiten Fläche passiert. Ne? Man entwickelt Mitarbeitende deutlich gezielter weiter, ne? Insbesondere was Themen wie Digitalisierung, KI-Integrationen, deutlich stärker wird in Automation entwickelt, ne? Kompetenzen dafür. Nice-to-have-Trainings sind einfach nicht mehr und vogue und dafür gibt es auch aktuell die Gelder nicht. Ne? Wir suchen wirklich ganz gezielt Entwicklungspotenziale der Zukunft, wo wir wissen, dass es Wachstumswerte gibt und da wird auch weiter investiert.
Eine Möglichkeit wäre ja, man muss ja nicht unbedingt in teure Weiterbildung investieren, es reicht auch informelles Lernen, ne? Das wäre ja auch ein Ansatz. Okay.
Absolut. Ne? Also aber auch da sehen wir in Unternehmen, dass in Reskilling und Upskilling-Programme investiert wird, ne? Also wo man vorhandene Kompetenzen nutzt und auf denen aufsetzt und diese dann letztendlich weiterentwickelt.
Du hast geschrieben oder Hayes schreibt, dass sich überdurchschnittlich gut die Nachfrage nach IT-Fachkräften entwickelt. Dann stimmt die Aussage nicht, dass KI vor allem solche Jobs frisst. IT-Fachleute können aufatmen oder wie würdest du die Lage bezeichnen?
Ja, man kann das nicht klassisch sagen. KI frisst jetzt nicht im klassischen Sinne die Jobs, aber sie verschiebt den Fokus. Ne? Ich würde mal ganz klar sagen, einfache, wiederholbare Tätigkeiten, ne, die durch KI ersetzt werden können, haben natürlich schon einen massiven Druck. Ne? Ich spreche jetzt von einfachen Test- oder Programmieraufgaben. Aber KI erzeugt auch viele, viele neue Rollenprofile innerhalb der KI mit einem enormen Wachstumspotenzial. Ne? Cloud-Strukturen werden komplexer, dadurch wird die Architektur komplexer. Das ist definitiv ein Rollenmodell, was sehr, sehr stark wächst, die Architektur. Oder wir wissen alle, KI verbraucht Unmengen an Daten. Daten muss strukturiert werden, muss analysiert werden. Alles rund ums Data ist sehr, sehr wichtig. Und demzufolge, alles, was mit Daten zu tun hat, muss natürlich auch geschützt werden. Ne? Auch das Thema IT-Security, Cyber-Security ist ein Thema, was stark boomt und wo wir, ich sag mal, aus meiner Sicht in Deutschland noch viel Aufholarbeit haben. Ja, und nicht last not least, erstmal die Integration von KI als solches in die Organisation. Ich habe zum Beispiel diese Woche ein Geschäftsführer-Meeting in Berlin organisiert, ja, wo sich insbesondere Geschäftsführende aus dem Mittelstand und Kleinunternehmen treffen. Und da geht es ganz klar um das Thema, wie nutzen wir KI? Ist es sinnvoll für uns? Weil viele dieser Unternehmen gerade noch ein Fragezeichen haben. Wie viel dafür soll ich reinholen? Wo kann es mich unterstützen? Also wir hängen da noch hinterher, aber ich denke, wir werden hier große Wachstumspotenziale sehen.
Hat Deutschland denn die Zeit dazu, sich jetzt noch Gedanken zu machen, KI ja oder nein?
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir nicht kopflos investieren, dass wir uns schon genau überlegen, für was wir KI einsetzen, weil es doch nach wie vor viele Modelle gibt, die nicht einfach fehlerfrei sind, ja. Aber klar, also nein, wir haben keine Zeit, stillzustehen, wir haben keine Zeit, lange zu überlegen, ohne was zu tun. Aber wir müssen das natürlich mit Bedacht machen. Und wir müssen natürlich schauen, wo kann uns KI wirklich weiterhelfen und nicht blockieren.
Okay, KI ist jetzt nur ein Teil. Die Digitalisierung ist aber omnipräsent. Das heißt mit anderen Worten, dass man praktisch, und das ist über branchenübergreifend, es lohnt sich also durchaus in allen Branchen nachzuschauen, ob man da Chancen hat, als jemand, der in digitalen Medien geschult ist.
Absolut, absolut. Und ich sage mal so, ich kann ein kleines Beispiel geben. Ne? Die klassische Baubranche als solches, wo man jetzt denkt, ja gut, okay, dann hat man ein bisschen Zement, ein bisschen Mörtel und ein paar Bausteine, dann baut man was. Gerade dort wird sehr, sehr viel in Digitalisierung investiert. Ne? Man nennt sogenannte BIM-Modelle, also viele Bauten werden mittlerweile vorher digitalisiert mit, ich sag mal, Trägheiten, jetzt nicht der Bauexperte selber, aber wo Statiken etc. simuliert werden, Simulation, das war das Wort, was ich gesucht habe, ja, in der digitalen Umfeld eingebracht. Das sind schon ganz starke Punkte, die da einströmen. Und gerade in solchen Feldern sehen wir einen ganz großen Nachholbedarf auch von Digitalisierung. Ja.
Vergangene Woche kam eine Meldung vom Statistischen Bundesamt, dass am deutschen Arbeitsmarkt anteilig so viele Menschen in Teilzeit tätig sind, wie noch nie zuvor. Es gab auch mal einen Trend oder gibt es womöglich noch einen Trend zu befristeten und projektbasierten Verträgen. Wie sieht das bei IngenieurInnen aus? Mit der Teilzeit vor allen Dingen.
Ja, also Teilzeit ist ja letztendlich ein Ausdruck von der Entwicklung eines flexibleren Marktes. Ne? Ich glaube schon, dass viele Beschäftigten, und das geht Ingenieuren genauso wie anderen Berufsgruppen, möchten ja bewusst eine Vereinbarung von Beruf, Familie und ja entsprechende privaten Zeiten stärker und auch vor allen Dingen freiwillig nehmen. Problematisch wäre es, wenn jetzt auf der einen Seite der Bedarf da wäre, nur Vollzeit arbeiten oder Vollzeittätigkeiten zu führen und man jetzt lediglich nur Teilzeit arbeiten hätte, was ja nicht der Fall ist, ne? Zusätzlich dazu unterstützen ja gerade immer stärkere Digitalisierungen auch die Effizienz der Arbeitsfähigkeit. Ne? Also von daher ist Teilzeit nicht per se ein schlechtes Thema, weil es zum einen vielleicht auch Berufsgruppen wieder in die Berufswelt integriert, die vorher sonst keine Chance hätten.
Du hattest eben schon gesagt, dass der Fachkräftebedarf von konkreten Infrastruktur- und Transformationsprojekten geprägt ist. Hast du das Gefühl, dass die Politik da die richtigen Signale setzt? Da fährt der Zug hin, da geht es hin, da habt ihr Chancen, oder wie siehst du die Politik in dem Rahmen?
Ich glaube, insbesondere im Baugewerbe und in den Energiegewerbe, also gerade in den Bereichen, wo wir ja von der Politik ursprünglich ja diese großen Investitions- oder Sondervermögen zur Verfügung gestellt bekommen haben, passiert es einfach zu langsam. Ja, wir haben sehr umfangreiche Genehmigungsverfahren, ne? Also die Erneuerung der Schieneninfrastruktur, der Straßeninfrastruktur etc., der Energiewandel. Wir haben sehr umfangreiche Genehmigungsverfahren. Wir haben starke Unsicherheiten bei den Unternehmen, was die Förderlogik betrifft und natürlich auch teilweise politische Unklarheiten, ne, was jetzt die Genehmigung von zusätzlichen Projekten betrifft. In Summe haben wir hier zwar schon ein Branchenumfeld, wo wir große Bedarfe haben, viele Projekte werden aber durch die Politik und die Verzögerung ausgebremst. Ne? Und hier müssen wir ein klares Signal Richtung Politik geben, administrative Hürden zu reduzieren, ja, und schneller ins Doing zu kommen, um den Anschluss nicht zu verlieren und natürlich auch viel Zeit dieser Gelder nicht im Sande, in den Getrieben oder Mühlen des administrativen Staates versinken zu lassen.
Von der Politik zurück zu denen, die unmittelbar betroffen sind, über die wir reden, die Ingenieure und Ingenieurinnen. In den letzten Jahren immer wieder ein Thema waren Soft Skills. Ist das ein Thema, das überbewertet wird, was Karrieremöglichkeiten angeht? Ist das ein Modewort oder gibst du da dem Wort mehr Inhalt?
Nein, also Soft Skills ist kein Modewort, aber sie müssen halt relevant übersetzt werden. Ne? Also es reicht jetzt nicht einfach passé zu sagen, ah, Mensch, ich bin hier irgendwo ehrenamtlich unterwegs, ich habe tolle Soft Skills, sondern es ist schon wichtig, dass gewisse Soft Skills, die man sich aneignet oder über die man verfügt, gewisse Rückschlüsse auf, ja, ich sag mal, arbeitsmarktrelevante Funktionen oder Fähigkeiten darstellen. Also so kann zum Beispiel gewisse Soft Skills unterstützend für Konfliktlösungen sein oder Verantwortung zu übernehmen unter Unsicherheit, ne, dass man gewisses Mut hat, Entscheidungen zu treffen oder geeignet ist, Führung auch zu übernehmen, wenn es andere vielleicht nicht können. Also von daher, ja, Soft Skills sind wichtig, sie müssen übersetzbar sein, ne, in arbeitsmarktgerechte Fähigkeiten.
Hm. Welche Skills sind deiner Ansicht nach noch wichtig, wenn ich jetzt ins Arbeitsleben gehe? Die Hochschulen sind überfordert bei der Aufgabe, die Absolventen 1:1 für den Arbeitsmarkt tauglich zu machen. Aber was sollte man haben, wenn man von der Uni abgeht?
Ja, ich kann schon, also rein menschliche Skills, ich könnte halt eher so technische Skills empfehlen, was jetzt in der Zukunft vielleicht, da würde ich mal empfehlen, dass man, klar, alles so, was ich vorher schon genannt hatte, ne, so Upcoming-Themen, die sehr, sehr stark einen Push- und Pull-Effekt haben, alles rund um IT-Architektur, Cloud-Betriebe, Cyber-Security, Data-Management, ne, und das komplette Bauingenieurwesen, insbesondere mit Fokussierung auf Infrastrukturen, Energien, das passt. Was nicht in Zukunft helfen wird, ist, wenn man zu generalistisch, zu breit aufgestellt ist. Das heißt, wichtig ist es, innerhalb dieser Segmente Spezialisierungen zu entwickeln, über Praxiserfahrungen aufbauen, ja, also wirklich auch in den Praxisbezug zu kommen und nicht einfach theoretisch vor sich hin zu studieren.
Was würdest du machen, wenn du Schulabsolvent wärst und du würdest gerne Ingenieurwissenschaften studieren? Würdest du das nehmen, was dir Spaß macht? Oder würdest du auch auf den Arbeitsmarkt gucken? Oder beides? Oder würdest du eins präferieren? Wie würdest du vorgehen?
Also sowohl als auch. Ich weiß nicht, ob ich mal aus eigener Erfahrung erzählen kann, Wolfgang. Ich wollte ganz früher Architekt werden. Ja, das war immer mein Traum, so tolle Gebäude zu bauen, ja, ganz spacey und etc. Ich habe dann letztendlich auch mich dazu entschlossen, ein spezielles Abitur zu machen mit Fachrichtung Bautechnik, was ziemlich gut war, weil ich da schon erstmal reingeschnuppert habe und natürlich sich auch mein Wunsch so ein bisschen verfestigt hat, zu sagen, Mensch, das macht mir Spaß. Ja, ich habe dann aber über Praktika etc. festgestellt, oh Mann, die Realität sieht gar nicht so gut aus, ne, für Architekten. Ne? 80%, 90% der Architekten sitzen dann in irgendwelchen Bauämtern und machen Stadtplanung oder so. Ne? Und das war jetzt, weiß Gott, nicht das, was ich machen wollte. Von daher würde ich zu beiden raten. Ne? Ich würde, wenn ich einen Wunsch habe, frühzeitig in die Praxis gehen, um zu erleben, ist die Realität wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Ist mein Wunsch wirklich so, wie ich mir das in meinem Kopf ausmale? Das kann man nur erleben, wenn man wirklich auch mal in der Praxis Schülerpraktika etc. durchführt. Ja, man kann auch recht frühzeitig schon in Schulsysteme reingehen, die gewisse technische Spezialisierungen haben. Das kann man auch reingehen. Und dann, wenn mir das gefällt, dann würde ich das konsequent verfolgen. Ja, ich würde aber nach wie vor schon auch ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht. Auch hier kann ich nur sagen, Spezialisierung ist das A und O, egal in welchem Branchensektor.
Ja. Aber studieren lohnt sich noch.
Absolut, absolut. Wir brauchen studierte Leute, wir brauchen Innovationen, wir sind das Land der Denker und Dichter, ja, und ich möchte nicht aufgeben zu sagen, dass Studieren sich nicht lohnt. Studieren hat ja auch nach wie vor einen prägenden, entwickelnden Charakter, neben dem Fachlichen auch für das Menschliche. Also definitiv aus meiner Sicht, es sollte technologisch relevant sein, wir sollten Erfahrungen kombinieren und dann lohnt sich Studium auf jeden Fall.
Lieber René, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand, das war sehr informativ und sage noch einmal Dankeschön.
Vielen Dank, Wolfgang.